So, danke schön. Hört sie mich auch gut?
Ja.
Passt. So. Hallo, schönen Abend. Es freut mich, dass ihr da seid. Ich bin die Anna. Ich bin 22. Ich arbeite als Programmiertrainerin und ich bin mit der letzten Generation im Widerstand. Und zwar, weil ich große Angst habe und weil ich gerade mit anschauen muss, wie meine Zukunftspläne und Träume vor meiner Nase zusammenbrechen. Und wie die Regierung ihrer Verantwortung nicht nachkommt. Ihrer Verantwortung, mich zu schützen und uns alle zu schützen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr auch merkt, dass irgendwas nicht passt. Also allein schon gestern dieses unglaubliche Gewitter, die letzten Monate, die letzten Tage. Ich glaube, wir merken alle, hey, so kann es nicht weitergehen. Irgendwas passiert da gerade, was über unseren Kopf wächst. Und wir müssen jetzt endlich was dagegen tun. Und deswegen sprechen wir jetzt über die Fakten der Klimakatastrophe zunächst. Das müssen wir uns alle wieder mal ins Gedächtnis rufen, worum es da eigentlich geht. Und dann sprechen wir darüber, was man dagegen tun könnte. Und ich würde gern mit zwei Fragen starten. Und zwar die erste. Wer da ist der Meinung, dass die österreichische Bundesregierung genug tut, um die Klimakatastrophe zu bremsen? Bitte Hand heben. Okay. Und wer ist der Meinung, dass Regierungen international genug tun, um die Aufheizung der Erde einzudämmen? Bitte wieder Hand heben. Na gut, das ist schon ein recht eindeutiges Ergebnis. Und während wir hier im Parkhaus sicher nicht die repräsentativste Menge der Gesellschaft sind, schaut es in der Bevölkerung eigentlich ganz ähnlich aus. 2020 hat es eine UN-Umfrage gegeben in 50 Ländern. Und dort haben 60% der Befragten angegeben, dass sie die Klimakatastrophe als globalen Notfall sehen. Und die Mehrheit war auch dafür, dass jetzt sofort alles getan werden muss, um das Schlimmste noch zu verhindern. So, aber damit soll sie das Problem doch erübrigt haben, oder? Wir leben in einem demokratischen Staat und die Aufgabe der Regierung ist es, genau diese Mehrheiten zu hören und noch dem Willen dieser Mehrheiten zu handeln. Aber warum passiert dann nichts? Vielleicht liegt es ja daran, dass die Regierung nicht weiß, was sie denn tun könnte, was sie gegen das Problem ausrichten kann. Aber auch das stimmt nicht. Als eines von vielen Beispielen hat es in Österreich den Klimarat gegeben. Das war so ein Rat aus verschiedenen Menschen, die sind zufällig ausgelost worden aus der Gesellschaft, aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen Altersklassen. Und die haben sich zusammengefunden und mit der Unterstützung von Interessensvertretungen und WissenschaftlerInnen nach Lösungen gesucht. Das war super BürgerInnenbeteiligung. Und daran hat man vor allem gesehen, dass wenn man Menschen die Zeit gibt und sie richtig informiert, sie mit super Maßnahmen daherkommen können. Der Klimarat hat 93 Maßnahmen ausgearbeitet, die sind sozial verträglich, die sind wirklich super. Die reichen von einer besseren Radinfrastruktur über Abbau von klimaschädlichen Subventionen und auch Temporeduktionen. Wir haben da alles am Tisch, diese Maßnahmen vom Klimarat stehen. Und ja, das heißt, wir haben jetzt folgende Situation. Die Regierung weiß, die Bevölkerung will Klimaschutz und sie weiß auch, was sie tun kann. Aber es passiert trotzdem nichts. Der Klimarat hat diese Forderungen vorgelegt und bis heute ist kaum eine einzige davon umgesetzt worden und wir haben noch nicht einmal ein Klimaschutzgesetz. Stattdessen zitiert unser Kanzler in seiner Zukunftsrede einen 100-fach widerlegten Klimaleugner. Da stellt sich die Frage, ist unsere Regierung, ist unser Kanzler zu dumm, um den Stand der Wissenschaft zu verstehen oder ist er zu korrupt, um danach zu handeln? Und die Frage ist schon, was da schlimmer wäre. Und dass die Politik der Realität immer so ein paar Jahre hinterherhinkt, das ist ja eigentlich auch nichts Neues. Aber die Klimakrise ist auch nichts Neues. Schon im allerersten Bericht des Weltklimarats von 1990 steht, dass CO2 die Erde aufheizt und dass sich die Wissenschaft darin komplett sicher ist. Das heißt, wir wissen schon lang. Und noch früher haben Chefetagen von großen Öl- und Gaskonzernen Bescheid gewusst. Wie zum Beispiel Shell, Exxon, BP. Da gibt es Dokumente, die sind an die Öffentlichkeit gelangt, von 1970 aus den Forschungsabteilungen und die haben damals schon die Auswirkungen, die wir heute spüren, sehr treffend vorhergesagt. Aber anstatt das damals noch leicht bekämpfbare Problem zu thematisieren, haben sie stattdessen Millionen in Desinformationskampagnen gesteckt. Einfach nur, damit sie nicht von ihrem profitablen Kurs abweichen müssen. Vielleicht kennt ihr alle den CO2-Fußabdruck, der ist so die berühmteste von diesen Desinformationskampagnen. Das war nämlich nicht die besorgte Wissenschaft, die sich gedacht hat, wie können wir alle darauf schauen, dass wir alle ein bisschen klimafreundlicher leben. Nein, das war genau eine von diesen Kampagnen von BP, die nach dem Motto funktioniert, wenn wir uns gegenseitig auf die Finger schauen, dann schaut keiner in die Richtung derer, die uns erst in diese fossilbetriebene Welt gebracht haben. Wenn wir weiter darüber diskutieren, wer eine Bambuszahnbürste kauft und wer nicht, wer einmal in der Woche mit dem Auto fährt, dann werden wir nicht die richtigen Fragen stellen. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Und das ist ein Ablenkungsmanöver von Unternehmen. Und zwar genau diesen Unternehmen, die uns bis in die 2000er Jahre über die Existenz der Klimakrise belogen und bis heute über die Folgen der Klimakatastrophe belügen. Und das sind auch dieselben, die heute Rekordgewinne machen, während sie auch viele bei uns das Leben nicht mehr leisten können. Aber wohin wandert dann das ganze Geld, wenn die doch Rekordgewinne machen? Vielleicht soziale Projekte? Na, vielleicht Investitionen in den Klimaschutz? Auch nicht. Dabei könnten große Öl- und Gaskonzerne mit ihrem Geld schon auch was ausrichten. Wenn die Öl- und Gaskonzerne zum Beispiel nur 3% von ihrem Gewinn des letzten Jahres investieren würden, könnten sie 75% ihrer Methanemissionen senken. Die machen wiederum ein Drittel der weltweiten Methanemissionen aus. Das heißt, wenn Öl- und Gaskonzerne nur 3% von ihrem Gewinn vom letzten Jahr nehmen würden, könnten sie auf einen Schlag die Methanemissionen um 25% reduzieren. Aber sie tun es einfach nicht. Stattdessen wandert das Geld in die Taschen der Reichsten der Reichen. Die 10 reichsten Menschen der Welt, das sind übrigens allesamt Männer, die haben zum Beispiel während Corona ihr Vermögen verdoppelt. Und das ist eine soziale Ungerechtigkeit. Und während viele bei uns diese sozialen Ungerechtigkeiten noch verdrängen können, wird das Verdrängen der Klimafolgen immer schwieriger. Die Klimakatastrophe, die ist nämlich längst kein abstraktes Problem mehr. Die sehen wir bereits überall, die ist schon allgegenwärtig. Wir können da an einige Beispiele zurückdenken. Es gibt Beispiele quasi von gestern, aber wenn wir zum Beispiel ein Jahr zurückschauen, in den Dürresommer 2022, da sind der Rhein und die Loire fast ausgetrocknet. In Österreich haben wir 37% weniger Strom aus Wasserkraft gehabt letztes Jahr. EU-weit ist ein Viertel der Maisernte vernichtet worden durch die Trockenheit. In Frankreich waren 500 Gemeinden ohne Wasser. Das heißt, wenn man dort den Wasserhahn aufgedreht hat, ist kein Tropfen herausgekommen. Jeder Tropfen Wasser hat mit Tanklastern herangeschafft werden müssen. Das war letztes Jahr in 500 Gemeinden in Frankreich, das heißt mitten in Europa. In London sind 40 Grad gemessen worden. Das ist eine Prognose, die wir eigentlich erst für 2040 gehabt hätten. Die war bereits jetzt schon Realität. Seien wir uns ehrlich, so wie ich es eingangs schon gesagt habe, ich glaube, wir merken jeden Tag, dass was nicht stimmt. Der Juli war der heißeste Monat in der Geschichte. Seit wir Aufzeichnungen haben, ist kein einziger heißerer Monat als der Juli gemessen worden. Wir haben eine globale Durchschnittstemperatur von 17 Grad gehabt. Das ist nicht normal. Also ich glaube, da können wir uns einig sein, das ist nicht normal, dass wir immer wieder die Hitzerekorde brechen, dass wir einen 17 Grad globalen Durchschnitt haben. So kann das nicht weitergehen. Und wenn wir zum Beispiel dran denken, was gerade alles brennt, die heftigen Waldbrände, man kommt überhaupt nicht hinterher zu schauen, wo es gerade überall brennt. Griechenland, Kanada, Italien, es brennen seit Wochen und Monaten die Wälder. Unsere Welt steht jetzt bereits in Flammen und die Leute schauen weg. In Spanien sind jetzt gerade zum Beispiel sehr viele Gebiete zu trocken für Landwirtschaft. In Spanien, dort wo die Erdbeeren herkommen, die wir uns vielleicht im Winter kaufen, dort kann man gerade keine Landwirtschaft machen, weil es dort zu trocken ist. Aber damit wir weiter im Winter unsere Erdbeeren kaufen können, damit es dort weitergehen kann, damit dort weiter Profit gemacht werden kann, wird gerade dort ein Naturschutzgebiet ausgepumpt und das Wasser wird dort zur Bewässerung verwendet. Das ist absoluter Wahnsinn. Auch an der Grenze zwischen Afghanistan und Irak verschärft sich die Situation gerade. Da haben wir momentan bewaffnete Auseinandersetzungen. Und zwar, weil die Leute zu wenig Trinkwasser haben. Wir haben jetzt schon an mehreren Orten bewaffnete Kämpfe wegen Trinkwasser. Und die EU reagiert ja auch auf solche Dinge. Und zwar, indem sie die Außengrenzen sichert, anstatt sie vielleicht einmal zu überlegen, das Problem an der Wurzel zu bekämpfen. Ich lese euch jetzt ein Zitat vor. Das ist von der Website der Gemeinde Langen in Vorarlberg. Und das geht so. Die Trinkwasserbehälter sind leer. Bitte Wasser nur für die kleine Körperpflege und als Trinkwasser für Mensch und Tier verwenden. Rasen gießen, Pools füllen, Vorplätze reinigen, Auto waschen und so weiter sind bis auf Weiteres strengstens untersagt. Und das muss man sich mal vorstellen. Stellt euch vor, ihr kriegt diese Nachricht von eurer Gemeinde, mitten im Sommer, mitten in der brühendsten Hitze. Duschen ist verboten, Wäschewaschen ist verboten, gerade zum Zähneputzen gibt es nur genug Wasser. Und dabei müssen wir uns im Kopf behalten, dass wir in Österreich unglaublich privilegiert sind. Während wir uns vielleicht nur Sorgen machen, ob wir unsere Autos waschen oder unsere Pools füllen können, gibt es in anderen Ländern bereits Überlebenskampf um Trinkwasser, der zur Massenflucht führt. Wir dürfen echt nie vergessen, in was für einem Land wir leben. Wir sind extrem privilegiert und wir können auch protestieren, während in anderen Ländern, wie in China zum Beispiel, Menschen einfach verschwinden, wenn sie sie auflehnen. Wir sind in einer extrem kritischen Situation und es ist jetzt unsere Pflicht, als BürgerInnen von Österreich Widerstand zu leisten. Wir müssen den Verantwortlichen zeigen, dass es so nicht weitergehen kann, weil wenn wir das nicht machen, wer macht es dann? Das ist jetzt eine sehr große Verantwortung, die wir haben als Menschen, die in diesem Land leben. Ja, während ich euch vor ein paar Minuten noch erzählt habe, was passiert, wenn wir zu wenig Wasser haben, ist zu viel Wasser natürlich auch nicht gut, wie wir auch in den letzten Wochen gesehen haben. Ich glaube, ich brauche nicht im Detail wiederholen, was in Österreich und Slowenien los war. Erinnert euch bitte kurz an die ganzen Zeitungsberichte. Was ist alles überflutet gewesen? Wie viele Leute haben ihre Häuser verloren? Wie viele Leute haben tagelang ihren Keller auspumpen müssen? Auf wie vielen Straßen hat man gar nicht fahren können? Und dann finde ich es schon ein bisschen zynisch und absurd, dass wir immer noch darüber diskutieren, ob wir auf der Autobahn 100 km/h fahren sollen, wenn dort die Straßen wirklich überflutet sind. Da geht es nicht darum, wie schnell wir fahren, da kann man dann gar nicht Auto fahren, wenn die Straßen überflutet sind. Die Menschen dort stehen teilweise vor dem Nichts. Ihre Häuser sind überflutet worden. LandwirtInnen haben die Ernte verloren. Das ist vor ein paar Wochen passiert. Ja. Viele Menschen haben in diesen Fluten alles verloren, was ihnen wichtig ist. Manche haben ihre Angehörigen verloren. Und man muss sagen, es ist trotzdem noch ziemlich gut ausgegangen für uns. Wenn wir zum Beispiel 2 Jahre zurückdenken, sind in Deutschland wegen einer so ähnlichen Flut 180 Menschen gestorben im Ahrtal. Da sind die Häuser weggerissen worden und jede 50. Person, die in diesen Gebieten gewohnt hat, ist in den Fluten gestorben. Und das Ganze wird nicht besser. Es ist nicht so, dass einmal diesen Sommer jetzt eine Überflutung war, das ist tragisch und jetzt bauen wir das wieder auf und dann geht's weiter. Es wird nächsten Sommer nicht besser werden. Das wird immer wieder passieren und die Lage wird sich weiter zuspitzen. Ja. Und damit das Ganze eben nicht noch viel schlimmer wird, hat sie 2015 die Weltgemeinschaft getroffen und die haben das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. In dem steht, dass wir die Erhitzung deutlich unter 2 Grad, wenn möglich unter 1,5 Grad halten sollen. Und diese 1,5 Grad, die verfolgen uns seitdem überall hin. Die Regierungen, die sprechen von ihrem 1,5 Grad Pfad und den CO2-Budgets, die dazugehören, um das einzuhalten. Wir sehen es in Nachrichtensendungen, in Podcasts, in der Zeitung. Die 1,5 Grad verfolgen uns überall hin. Da muss man sich aber mal kurz die Frage stellen, wie realistisch ist dieses Ziel heute noch? Dazu habe ich auch ein Zitat für euch aus einem Artikel, den haben 2 erfahrene Klimaforscher vor 2 Jahren geschrieben. In dem steht Folgendes. Es fällt uns schwer, einen einzigen Klimawissenschaftler zu finden, der das Pariser Abkommen damals für machbar hielt. Seither haben uns einige KlimawissenschaftlerInnen gesagt, das Abkommen sei natürlich wichtig für die Klimagerechtigkeit, aber nicht umsetzbar. Und ein völliger Schock, denn niemand hielt eine Begrenzung auf 1,5 Grad damals für möglich. Das heißt, die haben schon vor 2 Jahren gesagt, dass die damals 2015 das Abkommen schon nicht für Möglichkeiten haben. Wir haben jetzt auch letztens erst in den Nachrichten gesehen, 1,5 Grad sind tot. Das ist vorbei. Und das zeigt uns vor allem eines, dass alles viel dringender ist und dass die Lage ernster ist, als uns die Regierung glauben lässt. Laut dem letzten Bericht des Weltklimarats werden wir die 1,5 Grad rund um 2030 erreichen. Und zwar egal, was wir jetzt noch tun. Wenn wir heute mit allem aufhören, erreichen wir die 1,5 Grad 2030 trotzdem. Die 2 Grad, die erreichen wir rund um 2040 und darauf haben wir noch Einfluss. Das ist das, worum wir jetzt kämpfen, dass wir die 2 Grad nicht erreichen. Und das muss uns bewusst sein. Das erste einzelne Jahr mit 1,5 Grad, das steht uns schon 2024, das heißt nächstes Jahr bevor. Aber wie kommt es überhaupt? Wie rechtfertigen Regierungen ihre Klimaziele, die auf diesen Prognosen basieren, die schon gar nicht mehr möglich sind? Wie kann das sein, dass die mit den 1,5 Grad rechnen und damit immer weitermachen, obwohl das längst klar ist, dass das nicht mehr passieren wird? Ja, das ist auch ganz klar, weil die nutzen dafür eine Taktik, die ist vermutlich so alt wie die Menschheitsgeschichte selber. Nämlich sie nehmen das Problem und schieben das einfach auf später auf. Damit sie ihre Rechnungen am Papier nur ausgehen, berechnen sie da eine Zaubertechnologie nach der anderen ein. Wir reden da von Carbon Capture, Kernfusion oder den E-Fuels. Und es ist einfach ganz klar, diese Technologien existieren in der Form nicht, wie wir sie dafür brauchen würden. Was dort passiert, ist einfach nur Wunschdenken. Man kann jeden Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin fragen, die sich intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Keine Innovation wird uns da jetzt alleine rausretten. Es ist einfach nur fatal, das einzuberechnen. Und das Ganze ist natürlich ein Ablenkungsmanöver. Die Regierung will damit davon ablenken, dass wir uns in die völlig falsche Richtung bewegen. Das sieht man auch daran, dass 2022 die Emissionen aus Kohle, Öl und Gas einen neuen Allzeitrekord erreicht haben. Wer ist jetzt dafür verantwortlich? Vielleicht China oder Indien oder das Bevölkerungswachstum in Afrika? Nein, das stimmt nicht. Es ist der Lebensstil der Reichen. Es ist nämlich so, dass das reichste Prozent mehr Klimagase ausstoßt als die ärmere Hälfte zusammen. Das heißt, das reichste Prozent der Menschheit stoßt fast doppelt so viel aus wie die Hälfte der Menschheit. Das muss man sich mal vorstellen. Die Verantwortung da auf einzelne Länder zu schieben, sagen wir mal China oder sonst was, das ist auch nicht zielführend. Man sieht nämlich, dass die Unterschiede innerhalb eines Landes immer größer sind als die Unterschiede zwischen den Ländern. In Österreich hat uns die Bundesregierung versprochen, 2040 klimaneutral zu sein. Das ist zu spät, das ist zu langsam, aber vor allem haben Nehammer und Kogler keinen Plan, wie wir das noch schaffen sollen. Es gibt keinen Plan. Damit wir 2040 klimaneutral sind, müssen wir jetzt jedes Jahr 6% einsparen. Okay? Das wissen wir, 6% müssen eingespart werden. Wie viel wird denn eingespart? Laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut sparen wir 0,7% ein dieses Jahr. Nächstes Jahr sind mit 0% wieder Stillstand. Wir sind absolut nicht auf Kurs. Das muss man sich mal eingestehen. Und dazu passt ein Zitat von dem UN-Generalsekretär ganz gut. Der hat gesagt, die Fakten sind unbestreitbar. Dieser Verzicht auf Führung ist kriminell. Und was erwartet uns jetzt, wenn wir uns das weiter gefallen lassen? Viele Menschen haben nämlich überhaupt keine Vorstellung davon, was es bedeutet, in einer 2 oder 3 Grad heißeren Welt zu leben. Die 2 oder 3 Grad, das ist nämlich ein Durchschnittswert. Das bedeutet nicht, dass es bei uns einfach 2 Grad wärmer ist. Die Landmassen, die erwärmen sich natürlich deutlich schneller als die Wassermassen. Das heißt, 2 Grad Erwärmung werden ungefähr 5 Grad Erwärmung bei uns bedeuten. Das heißt, im Winter hat es dann statt 0 Grad 5 Grad und im Sommer hat es dann statt 37 42 Grad. Bei 3 Grad globaler Erwärmung werden 3 Milliarden Menschen in klimatischen Bedingungen leben, die wir jetzt nur aus dem Innersten der Sahara kennen. Da reden wir über die sogenannten Todeszonen und die machen heute ungefähr 0,8% der Landmassen aus. Wenn wir die 3 Grad erreichen, werden das 20% sein. 20% Todeszonen. Da lässt sich nichts anbauen, da kann kein Mensch leben. Das bedeutet Krieg, das bedeutet Hunger und das bedeutet Massenflucht. Und während ich jetzt da rede, werden in Neuseeland so viele Luxusbunker gebaut wie noch nie zuvor. Die Reichen wissen genau, was auf uns zukommt und sie bereiten sich gerade darauf vor, uns damit allein zu lassen. in einer 3 Grad heißeren Welt. Da herrscht Chaos und die öffentliche Ordnung kippt. Und was das bedeutet, wenn die öffentliche Ordnung kippt, wenn Krieg herrscht und wenn im Supermarkt die Regale leer sind, das können wir uns zum Glück jetzt noch nicht vorstellen. Aber wenn man in der Vergangenheit zurückschaut, dann kann man sich schon vorstellen, was das bedeutet, wenn Krieg herrscht. Wenn wir zum Beispiel an den Kongo-Krieg um die Jahrtausendwende denken, sehen wir, der Krieg selbst ist oft das kleinere Problem. Im Kongo-Krieg sind 5 Millionen Menschen gestorben. Und zwar meistens nicht durch die direkte Gewalt. Die sind gestorben, weil das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist. Die sind an behandelbaren Krankheiten gestorben, wie an Lungenentzündung oder Durchfall und die meisten an Unterernährung. Und wenn wir da jetzt vom Kongo-Krieg sprechen, dann kann man sagen, okay, solche Krisen hat es in der Geschichte der Menschheit schon oft gegeben und wir haben uns immer wieder davon erholt. Aber da vergisst man eine Sache. Diese Krisen waren immer örtlich und zeitlich begrenzt. Das haben wir bei der Klimakatastrophe nicht. Die Klimakatastrophe trifft uns alle. Sie trifft uns alle schwer und sie geht auch nicht vorbei. Im Gegenteil. Sie wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Was auch schlimm ist, das sind die Kipppunkte. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal von den sogenannten Kipppunkten gehört habt. Das sind Elemente in einem Klimasystem, die sich selbst verstärken. Das heißt, wenn man so einen Kipppunkt auslöst, dann geht die Erhitzung ohne unser Zutun immer weiter. Da laufen wir Gefahr, eine Kipppunktkaskade auszulösen, an deren Ende dann eine Heißzeit steht. Nehmen wir ein einfaches Beispiel, nämlich Eis und Schnee. Eis und Schnee sind weiß und die reflektieren viel Sonnenlicht zurück in die Atmosphäre. Wenn das Eis und der Schnee jetzt aber schmelzen, dann wird weniger Sonnenlicht reflektiert. Darunter sind dunkle Gesteinsmassen zum Beispiel und die speichern diese Energie vom Sonnenlicht. Dadurch erwärmt sich das Ganze noch schneller, dadurch schmilzt wieder mehr Schnee und Eis, dadurch wird wieder mehr Energie aufgenommen, es wird wieder heißer, es schmilzt wieder mehr, es wird wieder mehr aufgenommen. Man sieht, das ist so ein Teufelskreis. Diese Kipppunkte können sich auch gegenseitig auslösen. Das heißt, wenn das Eis in Grönland schmilzt und das Eis am Nordpol, dann gelangt zu viel Süßwasser ins Meer und die Meeresströmungen werden gestört. Dadurch haben wir dann zu wenig Regen im Amazonas-Regenwald und so weiter. Das heißt, man läuft der Gefahr, dass man so eine Kettenreaktion auslöst. Und wenn wir da mal reinkommen, dann ist das ein Dominoeffekt, das ist eine Kaskade an Kipppunkten. Und wie gesagt, an deren Ende steht eine Heißzeit. Da sprechen wir drüber, dass die Meeresspiegel 70 Meter höher sind und große Teile der Erde nicht bewohnbar sind. Das hat es in der Geschichte mal gegeben. Und zwar vor einigen Millionen Jahren, wie noch kein Mensch gelebt hat. Das Problem mit den Kipppunkten ist, man weiß nicht, wann genau sie ausgelöst werden. Man kann das nicht ganz genau festlegen. Das heißt, es könnte jetzt jedes Zehntelgrad eines zu viel sein und dann kann so ein Kipppunkt ausgelöst werden. Eine Studie des letzten Jahres hat 16 solche Kipppunkte identifiziert. 5 davon sind heute schon gefährdet. Und bei 1,5 Grad werden 10 gefährdet sein und 6 mit besonders hohem Risiko. Und nur zur Erinnerung, die 1,5 Grad überschreiten wir 2030 sicher. Es geht jetzt um jedes Zehntel Grad, jedes einzelne Jahr zählt, jedes einzelne Monat zählt. Wir haben jetzt keine Zeit mehr. Stellt euch bitte zum Schluss meines Teils folgende Situation vor. Ihr sitzt in einem Auto und fahrt auf eine Klippe zu. Jede Sekunde, die ihr früher bremst, bleibt ihr früher stehen. Aber irgendwann ist es egal. Ob ihr mit 30 km/h oder mit 2 km/h über die Klippe stürzt, macht keinen Unterschied. Und jetzt stellt euch noch vor, es ist neblig. Das heißt, ihr seht nicht, wo genau diese Klippe ist. Sie könnte in 10 Metern sein, sie könnte aber auch in 2 Metern sein. Das Sicherste wäre, jetzt sofort eine Vollbremsung zu machen. Das ist vielleicht unangenehm, aber damit hat man die größten Überlebenschancen. Wir sitzen in so einem Auto und am Steuer unseres Autos sitzt die Regierung und die steigt weiter aufs Gas und hofft, dass sie nur rechtzeitig Flügel erfindet. Ich schließe meinen Teil jetzt mit einem Zitat vom UN-Generalsekretär. Wir haben die Wahl, gemeinsames Handeln oder gemeinsamer Selbstmord. Dankeschön.